Ich möchte ganz kurz am Anfang meiner Predigt oder eigentlich bevor die Predigt so richtig beginnt, möchte ich nochmal zurückblicken auf dieses Wochenende. Und die Predigt soll ja sozusagen das abschließen. Wir hatten ja für die, die das vielleicht nicht wissen, weil sie jetzt hier so neu reingekommen sind, wir hatten ein 24-2 Gebetswochenende, 24-2 oder könnte auch einfach sagen 48 Stunden rund um die Uhr Gebet. Und das war eine total schöne Erfahrung für die, die mitgemacht haben. Ich habe jetzt nicht jeden gefragt, aber ein paar Stichproben habe ich genommen und habe da sehr, sehr viel Tolles gehört, sehr viel Intensives. Und ich glaube, das war für die, die mitgemacht haben, wirklich eine total intensive Zeit. Und für mich war das auch eine Zeit der Vorbereitung auf diese Predigt. Also ich glaube, diese Predigt ist heute anders vielleicht. Mal sehen, wie ihr es empfindet. Aber weil sie während dieses Wochenendes intensiv vorbereitet wurde. Und ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Wochenende. Ich bin sehr dankbar für den Gebetsraum. Tobias, danke, dass du das damals so als Vision auf den Fahnen hattest und umgesetzt hast, auch gegen so ein paar Widerstände. Ich bin sehr dankbar für das Team, was das Thema Gebet hier in der Gemeinde vorantreibt, Dienstbereich Gebet, und die haben nämlich dieses Wochenende geplant und ja auch vorbereitet. Und ich bin auch dankbar, nur mal so nebenbei, weil vorhin wurde es nochmal besonders erwähnt, auch für die Ausgestaltung dieses Raumes. Marliese, vielen Dank, dass du das so schön hergerichtet hast. Ilka fand es auch super, die war vorhin mal drin. Es war ein richtig schönes, intensives Geschenk dieses Wochenende. Und wer nicht dabei war, dem will ich jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Das kommt ja schnell so in diesen Hals, dass man das so hört. Ich will kein schlechtes Gewissen machen, aber ich will einladen, falls wir das mal wieder machen, daran teilzunehmen, es einfach mal zu wagen, eine Stunde lang zu beten. Das ist überhaupt nicht schwer und die Stunde ist so schnell rum. Ich habe mich inzwischen dazu durchgerungen, nicht mich für eine Stunde einzutragen, weil das zu kurz ist. Also unter zwei geht gar nichts. Besser drei. Aber Stunde ist auch okay. Also euch will ich einladen, euch darauf mal einzulassen, wenn wir es wieder mal machen, oder einfach auch, wenn wir es gar nicht so propagieren, irgendwie so ein Wochenende zu machen, dass man einfach diesen Raum mal nutzt, einfach mal hingeht und da eine oder zwei Stunden vor Gott aushält, beziehungsweise sich von Gott beschenken lässt. Also herzliche Einladung. Ja, jetzt möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen und dann geht die Predigt richtig los. Herr, ich danke dir, dass du hier bist, dass du reden willst. Ich danke dir für alles, was du geschenkt hast an diesem Wochenende. Und ich möchte dich bitten, dass die Gebete, die gebetet wurden, dass diese intensive Zeit mit dir, dass die nicht leer zurückkommt und dass sie auch heute Abend unsere Herzen bewegt. Amen. Also das, was ich heute mit Unterstützung von Willi, der kommt nachher hier auch noch auf die Bühne, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das, was ich heute sagen will, das ist mir tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. Klammer auf. Viele können es weghören. Ist an den Vorstand gerichtet. Lieber Vorstand, das ist auch meine Antwort auf unsere letzte Sitzung. Klammer zu. Ich schütte dabei ein Stück weit oder vielleicht sogar ein Stück weit mehr, schütte ich mein Herz vor euch aus. Ich mache mich dabei vielleicht auch ein bisschen verletzlich, angreifbar. Ich gehe raus aus der Komfortzone. Das ist ganz verrückt. Ich habe total Respekt vor der Predigt heute. Und das, wo wir ganz andere Predigten hatten. Heute ist, ich sag mal, so ein ganz normaler Gottesdienst mit einer ganz normalen Predigt eigentlich. Wir hatten vor ein paar Wochen die Taufe, das war was richtig Besonderes. Wir hatten letzte Woche den Bibu-Gottesdienst, wo ich mit Madi predigen durfte. War schon auch aufregend, ne Madi? Aber heute bin ich aufgeregter. Ich habe vor kurzem, Theo hat ja kräftig Werbung gemacht, in Bad Blankenburg gepredigt vor 1500 Leuten. Ich war nicht so aufgeregt wie jetzt. Nicht so angespannt. Und um das zu unterstreichen, dass ich mich aus der Komfortzone rausbewegen will, will ich ab jetzt einfach frei predigen. Seit langem mal wieder. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ich fast nur noch oder ja eigentlich nur noch eben nicht frei predige, sondern sehr an meinem Manuskript hänge, was ja auch nicht schlimm ist und auch gewünscht ist und auch okay ist. Aber heute will ich es mal nicht machen. Und ja, um frei zu predigen, nehme ich mir dieses Mikro. Und ich will mit einer Frage einsteigen. Was würdet ihr sagen, was ist die größte Gefahr für eine Gemeinde? Was ist die größte Gefahr für uns als Gemeinde oder für irgendeine Gemeinde? Da fallen einem vielleicht eine ganze Menge Sachen ein, die die größte Gefahr für uns als Gemeinde sein könnten. Zum Beispiel, dass Leute die Gemeinde verlassen, die sich nicht mehr wohlfühlen. Das ist echt schlimm. Das ist kein leichtes Unterfangen. Das tut weh. Aber es ist nicht die größte Gefahr. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, als viele Leute ihn verlassen haben, hat er gesagt, wollt ihr auch gehen? Und er hat es nicht einfach so rhetorisch gesagt. Oder wenn ihr gehen wollt, dann geht. Das ist nicht die größte Gefahr. Oder vielleicht sagt ihr, die größte Gefahr für eine Gemeinde oder eine große Gefahr ist, wenn man in finanzielle Schieflage gerät, wenn man in finanzielle Schwierigkeiten kommt als Gemeinde. Das ist nicht die größte Gefahr. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar ein Segen. Weil man nämlich dann angewiesen ist auf Gott und in die Abhängigkeit geführt wird. Nicht die schlimmste Geschichte. Oder vielleicht denkt ihr, vielleicht auch aus dem, was wir ja vor 2,5 Jahren erlebt haben, die schlimmste Gefahr für eine Gemeinde ist, wenn kritisiert wird. Nicht wirklich. Im Gegenteil, wenn Kritik sogar konstruktiv ist, ist sie total förderlich. Natürlich, destruktive Kritik ist nicht gut, aber ist nicht die größte Gefahr für eine Gemeinde. Oder, vielleicht sagt der eine oder andere von euch, Unversöhnlichkeit ist eine Riesengefahr für eine Gemeinde. Und das stimmt auch. Ich glaube, das sind von den Sachen, die wir bisher genannt haben, das wirklich gravierendste. Unversöhnlichkeit. Wenn man sich mit den Leuten hier in der Gemeinde nicht verstehen mit irgendjemand oder auch darüber hinaus, Nachbarn und ähnliches. Unversöhnlichkeit. Aber auch das ist nicht die größte Gefahr. Oder vielleicht sagt ihr, Sünde ist die größte Gefahr für eine Gemeinde. Und auch das ist eine riesen gefährliche Sache, auf jeden Fall. Aber auch das ist nicht die größte Gefahr. Was könnte einem noch einfallen? Nöte, tiefe Täler, wenn jemand ganz Wichtiges stirbt innerhalb einer Gemeinde, ist das die größte Gefahr? Auch da habe ich schon erlebt, dass dann zusammengerückt wurde und dass daraus eine Chance ergriffen wurde und gebetet wurde und das war überhaupt keine Gefahr. Was würdet ihr vielleicht noch nennen? Verfolgung ist die größte Gefahr. Ist es so? Die Gemeinden blühen auf in der Verfolgung, in der Anfechtung. Auch das ist es nicht. Ich möchte mit euch einen Text lesen, und zwar aus Offenbarung, Offenbarung 2. Da schreibt der, Gott selbst sagt da was, aber der Johannes schreibt einer Gemeinde zu Ephesus etwas ins Stammbuch. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Offenbarung 2. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Und jetzt kommt's. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Hier ist eine Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus, wo gesagt wird, ich kenne deine Werke. Und dann werden diese Werke aufgezählt. Und zwar gute Seiten dieser Gemeinde. Und das ist eine Gemeinde, wenn man darauf guckt und auch wenn man so ein bisschen in der Geschichte nachschlägt, was in Ephesus so alles passiert ist, dann war das eigentlich so eine richtige Vorzeigegemeinde, eine richtig gute, funktionierende, erweckliche Gemeinde. Da ging richtig was ab. Und deine Werke, deine Mühsal werden gesehen, die Geduld, die wird sogar zweimal erwähnt, nochmal in Vers 3. Und dass du die Bösen nicht ertragen hast, das heißt, dass du da, wo jemand schuldig wird am anderen, dass du es nicht einfach so hast durchgehen lassen, sondern dass du da reingegangen bist und auf Versöhnung gedrängt hast. Und diese Apostel, die es nie, eigentlich nicht sind, also Leute, die gesagt haben, sie wollen vorangehen, aber die waren überhaupt nicht berufen, die hast du entlarvt, die hast du zurückgepfiffen. Und du hast Lasten getragen, schwere Lasten. Alles eine sehr, sehr gute Merkmale für eine gute Gemeinde. Du bist nicht müde geworden, du bist immer noch voll bei der Sache, du bist emsig. Und dann sagt er, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist das, was die größte Gefahr ist. Dass eine Gemeinde die erste Liebe verlassen hat. Das ist auch die größte Gefahr in deinem Leben. In deinem ganz persönlichen Leben, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denn wenn man die erste Liebe verlässt als Gemeinde, und ich glaube, das könnte man sehr, sehr vielen Gemeinden hier in unserem Umkreis, in ganz Deutschland, ins Stammbuch schreiben, du hast die erste Liebe verlassen. Weil wenn man die erste Liebe verlässt, dann passiert sowas, dass man irgendwie so auf Konsum aus ist, dass man auf Bedürfnisbefriedigung aus ist, dass man in Gottesdienst geht und sagt, ich möchte jetzt was für mich, und wenn das nicht so ganz passt, dann ist das nichts gewesen. Dann gehe ich woanders hin oder so. Oder dass diese Frage, warum tue ich etwas, nicht mehr so richtig geklärt ist. Das ist hier ein sehr hartes Wort. Hier steht, ich werde deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Hier wird ganz deutlich gedroht. Man könnte sagen, sehr heftiges, hartes Wort. Aber ich empfinde es eigentlich anders. Ich empfinde es eigentlich als ein sehr verständnisvolles Wort. Ein sehr ermutigendes Wort. Und das ist deswegen, weil hier steht, du hast die erste Liebe verlassen. Das heißt ja, wenn wir uns den Satz mal genau angucken, da war mal erste Liebe. Du hattest mal erste Liebe. Und wenn du diese erste Liebe mal hattest und du ja immer noch du bist, dann kannst du sie auch wiederbekommen. Sehr hoffnungsvoll. Du bist jemand, der, auch wenn er die Liebe verlassen hat, wenn er nicht mehr brennt, wieder angezündet werden kann. Erinnerst du dich, als du diese erste Liebe hattest, als du noch gebrannt bist, hast? Ich erinnere mich an so Zeiten, die sind irgendwie fest verankert in meinem Leben. Zeiten, wo ich gebrannt habe, wo ich so ganz stark Jesus nachfolgen wollte, wo ich mich total hingeben wollte, wo ich vor Liebe übergeflossen bin, wo es mir völlig egal war, wann ich aufstehen muss, um mit Gott Zeit zu verbringen, wo wir zusammen Gebetsnächte durchgefochten haben und wirklich intensiv gebetet haben, eine ganze Nacht lang. Das waren Zeiten, wo es mir nichts ausgemacht hat, hat mir schon auch was ausgemacht, aber wo ich das gerne gemacht habe, ihn zu bekennen. Wo ich bereit war, alles hinzugeben. Kennst du so Zeiten, wo du gebrannt hast? Und die gute Nachricht ist, und deswegen ist es kein Strafwort, sondern eher ein hoffnungsvolles Wort, du bist immer noch so. Du kannst das immer noch. Du kannst wieder brennen. Das ist wiederholbar, im Sinne von wieder zurückzuholen. Das geht. Du kannst das zurückbekommen. Gott sagt, ich erinnere mich dir zugute. Und du kannst dich deswegen auch erinnern. Ich lese Jeremia 2, Vers 2. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, anderes Wort für die erste Liebe, die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Ich erinnere mich, sagt Gott, damit du dich auch erinnern kannst. Du kannst das wiederbekommen, du kannst das zurückholen, neu entfachen, dieses Feuer der ersten Liebe. Er, unser Gott, kann dich wach küssen. Das geht und das ist hoffnungsvoll. Was für eine ermutigende Botschaft. Und da ist noch was Hoffnungsvolles drin, nämlich, du bist in guter Gesellschaft, wenn du mal nicht mehr brennst. Die Bibel ist voll davon, von Beispielen, wo Leute gebrannt haben und aufgehört haben zu brennen. Und manchmal wurden sie dann wieder angezündet und haben weitergebrannt. Aber die Bibel und auch die Kirchengeschichte zeigt, da ist keiner vorgefeilt. Niemand brennt immer. Niemand hat immer erste Liebe. Und das ist gut zu wissen und es auch ein bisschen befreiend zu wissen, da bin ich nicht alleine mit. Und es wird auch immer wieder passieren. Es wird ganz schnell bei dir auch wegrutschen, so wie es bei mir wegrutscht, dieses Brennen. Das passiert und das passiert jedem. Dramatisch ist es nur dann, wenn es nicht wieder angezündet wird, wenn dieses ein Dauerzustand wird, der auch nie aufhört. Das ist dramatisch. Also heute Abend keine Strafpredigt, sondern eine Hoffnungspredigt. Nicht erhobener Zeigefinger, sondern weit geöffnete Arme. Nicht eine geschlossene Tür, die so rums zugefallen ist, sondern ein ganz weit offenes Tor, durch das du gehen kannst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich denn durch dieses weit geöffnete Tor? Wie gelange ich denn dahin, dass ich wieder brenne? Wie gelange ich denn zu dieser ersten Liebe? Jesus sagt zu seinen Jüngern, als sie eingeschlafen sind, in einer seiner schwersten Stunde, die er durchmacht,
und die brennen gerade so gar nicht. Da sagt er ihnen in Lukas 22, Vers 46, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Steht auf und betet. Gebet ist die Top-Antwort. Gebet ist es. Und da sind wir voll beim Thema. Gebet, und zwar leidenschaftliches Gebet um mehr Gottesnähe. Darum geht's. Ein leidenschaftliches Gebet um diese erste Liebe, um ein Brennen. Und wenn du das tust, dann passiert etwas von ganz alleine. Wenn du darum bittest, dass du mehr Nähe zu Gott bekommst, dann wirst du automatisch mehr Nähe zu Gott bekommen. Deswegen mach's einfach. Wenn du um erste Liebe bittest, dann wird diese erste Liebe Stück für Stück aufgebaut. Wenn du um ein Brennen bittest, dann fängst du an zu glühen und dann irgendwann zu brennen. Also geh ins Gebet. Bestürme Jesus, dass er dir diese erste Liebe wieder schenkt. Und dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Das geht nicht mal so im Vorübergehen, das geht nicht mal so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das ist wirklich dann eine Zeit des Gebets, ein anhaltendes Gebet, eine stille Zeit. Und die kann immer wiederkehren, auch täglich. Das Gleiche übrigens, nur ein bisschen anders gesagt, sagt Offenbarung 2 auch. Steht auf und betet, heißt es hier. Und hier heißt es in Vers 5, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Das Erste ist, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Bedenke, erinnere dich daran, was du mal hattest, diese erste Liebe. Aus dieser Höhe bist du gefallen. Ich wünsche mir, dass, wenn ihr das wollt, dass ihr euch erinnert. Daran erinnert, an diese Momente, an diese heiligen Zeiten, wo ihr diese erste Liebe hattet, wo ihr gebrannt habt. Und damit es jetzt nicht einfach immer nur gesagt wird, erinnere dich, möchte ich euch einfach mal kurz 1-2 Minuten Zeit geben, euch daran zu erinnern, das vielleicht wieder vor euer inneres Auge zu führen, was damals so los war. Vielleicht ist es ja auch noch gar nicht so lange her, oder vielleicht brennt ihr ja auch gerade noch besser. Erinnert euch. 1 Minute Zeit. War es da vor eurem inneren Auge? Konntet ihr euch an was erinnern? Und wie fühlt sich das an, sich daran zu erinnern? Und dann steht hier noch, tut Buße, tue Buße. Und Buße tun ist so ein altes Wort, was erklärt werden muss. Dahinter steckt das Wort Umkehr, kehre um. Noch so ein paar andere Erklärungen, aber was hier besonders wichtig und entscheidend ist, ist dieses kehre um. Und das heißt doch, kehre um, wieder zurück zu dieser ersten Liebe, zu diesem Brennen. Erinnere dich und kehre um dahin, wo du mal warst. Lass dich neu berufen, lass dich neu anzünden, gib dich ihm neu ganz hin. Sag ihm, ich will dich lieben, Jesus, mit allem, was ich bin, mit Haut und Haar, koste es, was es wolle, unbedingt. Wir hatten gestern so einen kleinen offenen Anbetungsabend innerhalb dieses Gebetswochenendes. Wir waren zu dritt, also wirklich ein sehr kleiner offener Anbetungsabend. Haben uns dann dieses Wort zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, da hat es mal richtig geklappt, also da waren wir wirklich nur drei. Und wir haben es echt erlebt, wie Gott dabei war. Offener Abend hieß, Gebetsabend, dass wir uns so ein bisschen haben treiben lassen, dass jeder, der wollte, die Richtung mitbestimmen konnte, wo es hingeht, was als nächstes passiert und so weiter. Und das war ganz spannend. Einer von uns dreien fing an, etwas zu erzählen, was er vor kurzem mit Gott erlebt hat, nämlich so eine neue Berufung. Und dann habe ich was erzählt zu diesem Thema, nämlich, dass ich vor kurzem auch so eine neue Berufung erlebt habe, so neu angezündet werden. Und die dritte Person hat auch noch erzählt, dass sie gerade angezündet wurde. Und das war irgendwie besonders, es war ein heiliger Moment. Es war Gänsehaut pur, ganz tiefe Gemeinschaft. Es gibt in unserer Gemeinde einige Beter, die wirklich ganz treu und viel und intensiv beten. Und von einem weiß ich, dass er gerne und viel betet, und das ist Willi. Und Willi wird, komm mal bitte nach vorne, du hast das Pult für dich, ich stehe jetzt hier woanders. Du erzählst uns vielleicht einfach ein bisschen was, was dir zu diesem Thema Gebet wichtig geworden ist. Und ich will einfach zum Einstieg in das, was du sagst, die Frage stellen, erlebst du das auch, dass während des Betens, während des Ringens darum, diese Liebe geschenkt zu bekommen, du Liebe geschenkt bekommst? Erlebst du das?
Ja. Je länger ich das mache, desto intensiver wird das. Dass ich merke, dass ich jetzt mit Jesus verbunden bin. Und dann wird auch mein Beten intensiver. Wenn du was von Feuer sagst, mein Einstieg ins Beten ist ein Buch, das Christiane vor knapp 20 Jahren geschenkt bekommen hat, Wenn Glaube Feuer fängt. Die Gemeindegeschichte einer Gemeinde in New York. Und die hat auf, als Vision und oder als Thema nur beten. Aber das wollte ich heute gar nicht. Simon hat mich vorgestern gefragt, kannst du ein bisschen was sagen, zwischen 5 und 10 Minuten? Ja, habe ich gesagt, mache ich dann mal. Ich fange an mit meinem Aufforderungsvers zum Beten. Den habe ich ganz neu gefunden, hier im Frühjahr. Steht in Jesaja 62, Vers 6 und 7. Einigen habe ich ihn schon mal genannt. Könnt ihr euch fragen, wie kann das irgendwas schon im Alten Testament über viel Beten drinstehen, tut aber. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauer bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnert sollt, ohne euch Ruhe zu geben. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Das ist meine Aufforderung. Lasst ihm keine Ruhe. Ich versuche mal, das jetzt ganz kurz in drei Bildern oder auch in drei Begriffe zu packen, was mein Gebetsleben ausmacht. Punkt 1, Begegnung. Wir begegnen eigentlich täglich irgendwelchen Menschen. Sei es auf der Straße, im Geschäft, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, samstags im Wartezimmer vom Hausarzt, Zugabteil oder wer weiß wo. Irgendwo laufen uns immer Leute über den Weg. Sind uns die Menschen fremd, beschränkt sich die Kommunikation meist auf ein Hallo oder guten Tag. Oder Schweigen. Wenn ich beim Hausarzt sitze, kommt manchmal jetzt schon mal vor in meinem Alter, dann sitze ich da und dann redet kein Mensch. Da sitzen drei oder vier Leute und keiner redet. Im Zugabteil wird es ähnlich sein. Kennen wir die Leute aber gut, die uns begegnen? Oder sogar sehr gut? kommt es sicher zu einer angeregten Unterhaltung. Oder ist es bei euch anders? Was hast du erlebt? Wie geht es dir? Was hast du heute vor? Was machen wir gemeinsam? Es ist eine Sprache der Vertrautheit, wenn man mit guten Bekannten und Freunden redet. Die Sprache der Vertrautheit nennt Hans-Peter Reuer das Beten, wenn er mit Jesus spricht. Die Sprache der Vertrautheit. Ganz normal reden, als wäre er jetzt hier direkt vor mir. Wir sitzen zusammen und reden über das, was mich bewegt, was uns beide bewegt, wo ich Probleme habe. Und so rede ich. Und so rede ich mit Jesus, und zwar zu allen passenden Zeiten oder auch unpassenden Zeiten und auch an unpassenden Orten oder auch an passenden Orten. Irgendwann fängt morgens an und hört abends auf. Und so ein Reden ist jetzt nicht gerade zufällig wie eine Begegnung auf der Straße, sondern eigentlich beidseitig gewollt. Jesus will, dass ich mit ihm rede, und ich auch. Ich habe Lust drauf. Kann Beten so einfach sein? Einfach reden? Natürlich, denke ich. Ich sage von mir aus natürlich. Und trotzdem ist es ein Lernprozess. Wenn mir jemand vor 20 Jahren oder so gesagt hätte, dass ich mal so mit Jesus rede, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Ich habe damals den Mund nicht aufgekriegt. Mir wäre auch nicht eingefallen, was ich da hätte sagen sollen. Es ist ein Lernprozess. Und es ist auch ein Kennenlernprozess. Ein Kennenlernprozess. Wenn ich anfange, mit Jesus zu leben und ihn näher kennenlerne, dann wird das Reden intensiver. Dann wird Beten intensiver. Dann kommt es nicht auf Formulierungen an. Ein zweites Bild. Ohrwurm. Einige Grenzen, denen hatte ich das schon mal erzählt. Was hat ein Ohrwurm mit Beten zu tun? Ich sage jetzt mal viel, sogar sehr viel. Ich weiß nicht, was ihr für Ohrwürmer habt. Oder ob ihr überhaupt Ohrwürmer habt. Das sind irgendwelche Melodien oder Lieder, die euch im Kopf rumgehen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das gar nicht. Ich habe eigentlich fast immer irgendeinen Ohrwurm im Kopf. Habe auch gar nichts dagegen, muss ich sagen. Meistens ein Lied, was mir unheimlich gut gefällt. Ganz oft eins, was gerade im letzten Gottesdienst gesungen wurde. Das halt dann einfach nach, die Woche über. Oder wirklich eins, was mir sehr gut gefällt. Und das kann dann monatelang anhalten, dass das da ist. Wenn es langweilig wird, kann man Gott einfach auch mal darum bitten, ich könnte mal Neues gebrauchen. Es steht nicht umsonst in einem Psalm, singt dem Herrn ein neues Lied. War jetzt hier vor kurzem so, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und als ich aus dem Sola zurückkam, sage ich mir noch was zu, schickt mir Anne einen Link. Lieber Papa, dieses Lied ist wunderschön und das singen wir bei uns im Gottesdienst. Hör es dir mal an. Und es ist wunderschön. Und wenn ihr wissen wollt, wie man sich das anhören kann, könnt ihr mich nachher fragen. Mit so einem Ohrwurm, komm und lobe den Herrn, haben wir eben gesungen, 10.000 Gründe, war es auch mal, befinde ich mich sozusagen im Anbetungsmodus. Und das kann sich dann auch über Stunden hinziehen und manchmal merke ich es gar nicht. Aber es ist da. Und das ist manchmal auch unbewusst, aber in mir singt es. Und das habe ich irgendwann auch rausgefunden und das ist ganz was Besonderes. Der Ohrwurm wird übrigens ausdrücklich von Paulus empfohlen. Es gibt im Kolosserbrief den von mir sogenannten Ohrwurm-Vers. Das ist Kolosser 3, Vers 16, falls ihr den nicht kennt. Ich lese ihn vor. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Wenn das keine Aufforderung zum Ohrwurm ist, dann weiß ich es nicht. Es ist so. Können wir mal ausprobieren. Anstatt irgendwelche Schlager, irgendetwas, was zur Anbetung Gottes kommt. Drittes Bild, denkt ihr jetzt, passt vielleicht nicht? Bruchlandung. Ich weiß nicht, ob es euch zu euphorisch klang, was ich jetzt in den ersten zwei Punkten so gesagt habe, oder auch zu übertrieben. Deswegen der dritte Punkt, Bruchlandung. Es gibt auch Momente, wo der Ohrwurm aus ist, bin ich ganz ehrlich. Weil einfach Situationen mich stressen oder nerven, wo auch Beten dann schwierig wird. Dann ist irgendetwas mir über die Leber gelaufen und dann geht es auch nicht. Das Interessante oder Schöne daran ist, ich merke es ziemlich schnell. Der Ohrwurm ist aus. Das Lied ist weg. Ist mir schon echt so aufgefallen. Es ist einfach weg, aus. Und dann kann ich mir sagen, schade drum, aber ich will jetzt trotzdem weiter singen und schalte es wieder an. Und anschalten geht, entgegen aller Widerstände, es geht. Aber das ist keine Bruchlandung. Aber erwähnen wollte ich es eigentlich auch mal. Eine Bruchlandung ist, wenn ich nicht mehr bete oder nicht bete. Das nennt man dann auch, vielleicht so altdeutsch oder weiß ich wie, Unterlassungssünde. Eine Bruchlandung ist, wenn ich nicht mehr bete. Zwei Beispiele, aktuelle. Am letzten Abend im Sola sitzt ein Teenager, heftig erkältet, mit einer heißen Tasse Tee vor dem Küchenzelt und wartet noch darauf, dass seine Nachtwache anfängt. War der letzte Abend. Und er war wirklich erkältet. Und ich hatte ganz klar den Impuls oder den Auftrag, ihn zu fragen, ob ich für ihn beten darf. Und ich habe es nicht gemacht. Nach dem Motto, wie kann ich mich erdreisten, jetzt mit diesem Teenager zu beten, dass Gott ihm die Erkältung wegnimmt. Nee, dafür bin ich, wer weiß wie, noch nicht so in der Lage oder ich traue mich nicht oder weiß ich wie. Aber dann wird mir hinterher ziemlich schnell klar, diese Gelegenheit hast du verpasst. Jesus wollte mir zeigen, welche Kraft Beten hat. Jesus wollte mir zeigen, welche Kraft Beten hat. Und das war mir nachher so deutlich und dann bin ich ziemlich geknickt danach ins Bett, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zweites Beispiel. Letzte Woche sind mir wieder ein Gesicht und ein Name eines Mannes vor Augen gekommen, für den ich schon lange bete. Und dann fiel mir letzte Woche auf, den hast du den ganzen Sommer über total vergessen. Und der ist in einer ziemlich schwierigen Situation. Und du hast ihn einfach mindestens 8 Wochen vergessen. Das ist eine Bruchlandung. Begegnung, Ohrwurm, Bruchlandung. 3 Begriffe, die mein Gebetsleben ausmachen. Zum Schluss noch ein bisschen was Emotionales. Passt vielleicht zu dem, was auch Simon gesagt hat, so als anregende Frage. Ich glaube, ich habe es schon mal gefragt in irgendeiner Predigt. Hast du Jesus schon mal gesagt, ich könnte dir gerade mal um den Hals fallen? So ganz emotional, so mit erster Liebe, ich könnte dir gerade mal um den Hals fallen. Es geht physikalisch zwar nicht, aber man kann es sich ja mal vorstellen. Ich mache das, wenn ich seine Güte, Größe und Herrlichkeit wieder mal ganz nah gespürt habe. Und das war auch im Sola. Wenn ich miterlebe, wie ein 13-jähriger Junge, der sich ziemlich am Arm verletzt hat, wieder gesund wird, nachdem man für ihn gebetet hat, dann war es wieder gut. Beten ist das Größte und Stärkste, was Jesus seinen Kindern zur Verfügung stellt. Mehr als beten geht nicht.
Ja, willst du Jesus mal einfach so um den Hals fallen? Ich will euch erzählen, wo ich Jesus um den Hals fallen wollte. Gar nicht so lange her, Samstag vor einer Woche. Ich habe ein Video gesehen, nichts Spektakuläres. Im Video, da waren Menschenmassen zu sehen zuerst. So ganz langsam über so eine riesen Menschenmenge ist die Kamera geschwenkt. Dann war nochmal eine andere Menschenmenge. Und dann waren einfach nur verschiedene Gesichter zu sehen, Porträts. Schöne Menschen, nicht so schön, oder sagen wir mal von innen schöne Menschen, lächelnde Menschen, aber auch weinende Menschen, alle Nationalitäten durch, die es, wie man sich so vorstellen kann, alte, junge, ganz verschiedene Menschen. Und dazu haben wir ein Lied gesungen, oder wurde ein Lied abgespielt in diesem Video und man konnte mitsingen. Und ich wollte das im Stehen singen, dieses Lied. Das war Majestät, wir werden es jetzt auch gleich singen. Majestät hieß das Lied. Ich wollte es im Stehen singen und ich konnte es nicht. Ich stand erst, musste mich aber ziemlich schnell hinsetzen, weil mich hat es total gepackt. Nur dieses Video mit den Menschen und dieses Lied, was ich eh auch schon kannte. Mich hat es total gepackt, Jesus mehr zu lieben und die Verlorenen mehr zu lieben. Diese Menschen, die über diese Welt gehen und mit denen ich Tür an Tür lebe in der Nachbarschaft oder im Dorf. Das war wie so eine Bestätigung meiner Berufung. Wenn ich Pfingstler wäre, würde ich sagen, das war eine Geistestaufe. War es nicht, weil ich bin ja kein Pfingstler. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Und wer mich kennt, ich weine eigentlich nie, ganz selten. Mich total gepackt und es war schön. Es war eine neue Berufung, mich ganz hinzugeben für Jesus und für seinen Auftrag. Wie sieht's bei dir aus? Willst du diese erste Liebe zurückhaben? Willst du wieder neu brennen? Wenn du das willst, wenn dir das so während dieser Predigt, auch während dem, was Willi gesagt hat, wenn dir das wieder neu bewusst geworden ist, jawohl, das will ich, dann will ich dich einladen, dass du jetzt einfach zu dem Lied, was jetzt kommt, nämlich Majestät, wo ich nicht mehr stehen konnte, wenn ihr nicht mehr stehen könnt, könnt ihr euch auch wieder hinsetzen, aber ich lade dich ein, aufzustehen zu diesem Lied und damit deutlich zu machen, ja, ich will wieder brennen, ich will in die Stille gehen, ich will beten darum, dass ich leidenschaftlich lieben kann. Es gibt ein Merkmal, wo du weißt, ob du brennst oder nicht brennst. Und das ist, dass du Liebe bekommst. Du weißt, dass du erste Liebe hast, wenn du Liebe hast. Logisch. Also das Merkmal ist Liebe. Und zwar in zwei Ausprägungen. Nämlich Liebe zu Jesus und Liebe zu den Verlorenen. Willst du wieder brennen? Willst du diese erste Liebe? Dann lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen und wenn ihr wollt, steht dazu auf.